kommt der dritte Punkt, nämlich, wozu brauchen die Macht eigentlich? Es gibt von der Merkel einen Spruch, den hat die gesagt, ich weiß nicht mehr genau wann, im Umkreis dieser Verhandlungen, und die haben immer den Ton gehabt, wir wollen mit Russland ja wieder zu konstruktiven Beziehungen zurückkommen. Wir wollen ja keinen neuen Kalten Krieg. Aber, und dann dieser ganz harte Ton, aber, wir können einen Bruch der europäischen Friedensordnung durch wen auch immer nicht hinnehmen. Keine Macht darf ungestraft Grenzen verschieben können. Ja, das war so so Merkel-Ton. Wir können das nicht hinnehmen. Das hat die gesagt in einem flehentlich, klingt jetzt verkehrt, weil flehentlich eben so untertänig klingt, aber in einem total dringenden Ton, im Ton von, ohne das können wir nicht. Wir brauchen das wirklich. Das zitiere ich jetzt deswegen, weil ich will sagen, nehmen wir es mal ernst. Die sagt, wir brauchen das wirklich. Warum eigentlich? Sie beschwört eigentlich die Welt, vor allen Dingen die Russen natürlich, dass das keine Prinzipienreiterei ist, die sie auch, von der man auch lassen könnte, sondern sie brauchen das wirklich, ist ihre Rede. Die deutsche Macht in der EU und die EU selber braucht den Gewaltverzicht aller anderen Staaten auf dem Kontinent. Das ist ja der Satz. Sie beruht, die EU und die deutsche Macht in der EU, diese friedliche, rein ökonomisch begründete Einflusszone, diese Eigentümlichkeit, dass ökonomische Macht und Kreditmacht wirklich wie politische Zwangsinstrumente funktionieren können, was sie in der Europäischen Union tun, das sieht man am Griechenland-Fall. Der Umstand, dass ökonomische Mittel als politische Zwangsinstrumente funktionieren, setzt den Gewaltverzicht aller anderen, und das heißt, setzt die entschiedene Gewaltfrage voraus. Nur wenn allen anderen Staaten der Rückgriff auf die Militärmacht, die sie ja sind, sie sind ja alle Gewaltmonopole, sie gründen ja alle auch nach innen auf Gewalt und nach außen schon gleich. Nur wenn den anderen Staaten auf dem Kontinent der Rückgriff auf die militärische Macht, die sie haben, verunmöglicht ist, nur dann kann die EU funktionieren. Nämlich können allein ökonomische Machtmittel als politische Zwangsinstrumente wirken. Muss die Logik oder die Lektion der Kanzlerin muss man echt ernst nehmen. So ist es. Das ist das Ungewöhnliche der gesamten Europäischen Union. Ihre ganze Organisation, ihre Regelungen nach innen, ihr vertragsgemäßer Supranationalismus, der ja wirklich auch die Mitgliedsländer in die Pflicht nimmt, ist nichts wert, wo diese Entschiedenheit, dass der Rückgriff auf Militär verunmöglicht ist, nicht mehr gewährleistet ist. Genau diese Sicherheit, diese Klarstellung hat in der Ukraine nicht mehr funktioniert. Sie hat funktioniert bei der Eingliederung und Aneignung Rumäniens und Bulgariens, jetzt die Armenhäuser der EU, aus denen wird auch nichts. Die kriegen auch nichts geschenkt von der EU, die werden auch nicht wirklich entwickelt. Aber sie sind als alternativlose, als Nationen, die keine Alternative hatten, in den Club eingetreten und haben einfach alles übernommen, was der Club ihnen abverlangt. Die Ukraine hatte eine Alternative und damit hat die Sache dort nicht mehr funktioniert. Und das ist genau der Springpunkt, was für die Europäische Union unerträglich ist. eine Alternative dadurch, dass eine andere Macht mit ihren Machtmitteln in der Lage ist, Ländern, die Europäische Union sich angliedern möchte, eine Alternative zur Ein- und Unterordnung unter dieses Bündnis zu eröffnen. Das Bestehen darauf, dass die Angliederung der Ukraine doch sein soll, hat, wie man gesehen hat, das Land zerrissen, zum Bürgerkrieg geführt. Und der wird jetzt geführt mit dem Ziel, auch der Atommacht Russland den Rückgriff aufs Militär als Instrument des Einflusses auf die Eurozone oder auf den Randbereich, den die EU beansprucht, aber noch nicht richtig hat. Auch den Russen diesen Rückgriff auf militärische Gewalt zu verunmöglichen. Und immerhin, da legt sich die EU mit dem Erben der sowjetischen Supermacht an. Wenn die Kanzlerin sagt, es braucht dazu langen Atem, man kann Russland nicht einfach schlagen, dann hat sie sicher recht. Aber die andere Seite, Russland eine offene Wunde bescheren, einen Abnutzungskrieg, der ihm auf Dauer jede Menge Schaden erzeugt und auf der anderen Seite beibringt, dass Russland auf diesem Weg eine ihm nützliche, gewogene, kooperationsbereite Ukraine auch nicht wieder kriegen kann. Das kann so ein Stellvertreterkrieg schon leisten. Jetzt möchte ich mal an der Stelle einen Exkurs machen zur ganzen EU. Dieser Satz von der Kanzlerin, immer noch dieser Hauptsatz. Wir können nicht dulden, dass irgendein Staat in Europa Grenzen verschiebt. Wir können einen Bruch der europäischen Friedensordnung durch wen auch immer nicht hinnehmen. Dieser Satz, der darauf verweist, die EU ist ein Gebilde, das auf dem Ausschluss von militärischer Gewalt, auf dem Gewaltverzicht, auf Gewaltverzicht beruht. Das ist aber kein Zustand der Nichtgewalt, sondern ein Zustand der entschiedenen Gewaltfrage. Das wäre ein wichtiger Satz, ja. Das ist nicht Nichtgewalt, sondern das ist die entschiedene Gewaltfrage. Schon die Gründung der Europäischen Union hat auf Waffen beruht, aber halt nicht auf den eigenen. Ja, das jetzt kommen ein paar Überlegungen, die sind vielleicht nicht ganz einfach. Hat auf Waffen beruht, aber nicht auf den eigenen. Worauf hat die Gründung der EU beruht? Auf dem Doppelten, auf dem Sieg der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, der Entmachtung aller europäischen Staaten, die vorher Weltkriege untereinander ausgetragen haben, der Briten, Franzosen, Deutschen, und auf der Konfrontation mit der Sowjetunion. In dieser Konstellation, die Amerikaner, der große Sieger des Zweiten Weltkriegs, lauter ausgelaugte, geschwächte, europäische, möchtegern Weltmächte, die schon zwei Versuche gemacht haben, sich ihre Nachbarn unterzuordnen und zu Mitteln je ihrer Nation zu machen. Und gegenüber einem sozialistischen Block, der den halben Kontinent besetzt und der als Feind für jeden einzelnen der europäischen kapitalistischen Staaten weitaus zu groß ist. In dieser Konstellation gründen die Amerikaner die NATO. Sie organisieren die ganze Welt als eine einzige Front gegen die Sowjetmacht. Sie organisieren die ganze Welt als Abschreckungsgemeinschaft gegen die Russen. Oder gegen die Sowjetunion und ihren ganzen Block. Und da haben ja auch die Polen und die Tschechen und so weiter dazu gehört, bis hin zur DDR. In dieser Situation sind die westeuropäischen Staaten Mitglieder der NATO und in dem Bündnis, das Bündnis leistet nach außen die Abschreckung der Russen, die ewige Bedrohung des Systemgegners. Nach innen leistet das Bündnis das Gewaltverbot der Bündnispartner untereinander. Ihnen ist aus der Hand geschlagen die Möglichkeit, auf Waffen zurückzugreifen, um sich die Partner gefügig zu machen. Das hat, also nicht die große Vernunft von Adenauer und Schumann, der Friedenswille, sondern der in der Lage notwendige Gewaltverzicht, eigentlich die Impotenz, die damit verbunden ist, hat sie zu der ungewöhnlichen Weisheit gebracht, die Erschließung der Nachbarn nicht wieder einseitig vorzunehmen, im Sinn von, ich erschließe mir Frankreich, also ich Deutschland erschließe mir Frankreich als Hinterland und Provinz, Frankreich umgekehrt in der Absicht nach, sondern sie haben sich zu was Ungewöhnlichem entschlossen. Sie haben sich entschlossen, ohne Gewalt erschließen wir uns wechselseitig. Als Instrumente unseres jeweiligen Nationalreichtums. Mit dem Effekt, der natürlich damit verbunden ist. Man setzt die Konkurrenz der Kapitale in dem gemeinsamen Wirtschaftsraum frei und überlässt tatsächlich deren Konkurrenz, ist gleich, überlässt der Kapitalproduktivität der jeweiligen nationalen Standorte zu entscheiden, welche der Nationen welchen Nutzen daraus ziehen kann, welche sich an dem gemeinsamen Markt stärkt und welche sich daran schwächt. Welche der Nationen im gemeinsamen Markt durch ihren Erfolg Abhängigkeiten stiften kann und welche abhängig wird. Nur dieser durch die NATO vorausgesetzte Gewaltverzicht im Verkehr der europäischen Staaten untereinander hat dieses wahnsinnige Ergebnis hervorgebracht, dass der absolute Verlierer des Zweiten Weltkriegs, eben Deutschland, nach kaum 60 Jahren wirtschaftlicher Konkurrenz in der EU zur dominierenden Macht aufsteigt, die keinen Schuss dafür abgeben muss, die rein mit ökonomischen Mitteln die Partner von sich abhängig und ihrer Ordnung dienstbar macht und auf die Weise sogar den großen Partner und Rivalen Frankreich, der übrigens in die EU eingetreten ist mit genau der entgegengesetzten Absicht, in einer Weise hinter sich gelassen hat, dass die Gleichrangigkeit der beiden Partner heute eigentlich kein Thema mehr ist und umgekehrt Frankreich alle Mühe hat, den von Deutschland gesetzten Erfolgsmaßstäben einer kapitalistischen Nation in dieser EU gerecht zu werden, ist gleich die Maastricht-Kriterien zu erfüllen, die nach deutschem Maßstab gesetzt worden sind und an denen sich halt entscheidet, ob und in welchem Maß ein Staat Zugang zum europäischen Kredit hat. Frankreich umgekehrt, das zeugt nochmal davon, Frankreich umgekehrt leidet an dem Gewaltverzicht in der EU. Es kann seinen Vorteil, es ist Atommacht, es ist etablierte Kriegsmacht in der ganzen Welt, sie können immer wieder Kriege an allen möglichen Orten führen, ohne dass die Welt sich aufregt. Sie sind UNO-Vetomacht. Frankreich kann seinen Vorteil nicht ausspielen, dadurch, dass militärische Gewalt als Argument unter den EU-Partnern ausgeschaltet ist, weil die Gewaltfrage beantwortet ist. Frankreich möchte sich der EU immer anbieten als ich bin euer bewaffneter Arm. Ich bin die Macht, die die EU militärisch die Sicherheitsprobleme in Afrika für die EU bewältigt. Und so reden die. Aber was ist der Effekt? Die EU und speziell Deutschland sagt, ach, das brauchen wir gar nicht so arg. Jedenfalls entscheidet sich daran nichts. Und es ist gut genug dafür, dass Frankreich das nicht zum Maßstab zum Hebel der Rivalität und nicht zum Maßstab des Ranges in der EU machen kann. Gerade heute, wo die Europäische Union aus dem Stadium, dass sie ein von lauter Nationalstaaten eingegangenes Bündnis ist, in das jeder Nationalstaat reingeht mit der Absicht, er würde davon gewinnen, Er würde sich dran stärken. Er würde größer und mächtiger werden, wo alle Mitglieder des Eigentums den Beschluss fassen, sie verzichten auf Souveränitätsrechte in Sachen Handelspolitik, in Sachen Subventionspolitik, Industriepolitik, in letzter Instanz in Sachen Geld. Sie verzichten auf Souveränitätsrechte, um mehr Mittel ihrer Souveränität zu gewinnen. Um reicher zu werden, um mehr Wirtschaftskraft zu entfalten, um ein interessanterer Kapitalstandort in der Welt zu werden. Gerade in einer Phase, wo die Europäische Union aufhört, ein Bündnis zu sein, in dem alle Mitglieder mit der Berechnung, sie haben einen nationalen Vorteil von der Unterordnung unter die Gemeinschaft. Jetzt muss ich wieder anfangen. Wo sie aufhört, dieses Bündnis zu sein und vielmehr umgekehrt heutzutage eine Unterordnung der Partner verlangt, die bis zur nationalen Selbstverleugnung gehen. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, Griechenland, auch nicht nur Griechenland, Portugal, Spanien und so weiter. Länder sind heute in einer Verschuldungsfalle in der EU gefangen, in der für sie die Frage gar nicht mehr ist, was haben wir davon? Ist es vorteilhaft für Griechenland, da dabei zu sein? Sondern in denen ihre ganzen nationalen Lebensmittel davon abhängen, dass sie drin sind und sie keine Gelegenheit mehr finden, die fürs Land zu nutzen. Gerade in so einer Situation ist es doppelt wichtig, dass für keine Partei der Rückgriff auf die anderen Souveränitätsmittel, auf Militär, auf eine Außenpolitik, die sich nicht unterordnet, zur Verfügung steht. Insofern ist der Satz von der Merkel, wir können nicht damit leben, dass jemand die europäische Friedensordnung bricht, dass jemand Grenzen verschiebt, dass ein Land militärische Gewalt einsetzt. Das ist wirklich die Wahrheit, weil unter der Hand sagt sie damit, alle unsere in der EU etablierten Macht- und Herrschaftsmittel beruhen auf der entschiedenen Gewaltfrage. Und sie sind nichts mehr wert, wenn diese entschiedene Frage ins Schwimmen kommt oder unsicher wird. Dazu passt jetzt, zu diesen Überlegungen, passt jetzt die letzte Phase der deutschen und europäischen Ukraine-Politik, nämlich der verhandelte Minsker Frieden. Oder Frieden ist verkehrt, Waffenstillstand. Von dem es heißt, er wird bedingt befolgt. Ja, es finden nach wie vor Scharmützel statt, aber die Kampfhandlungen sind beachtlich zurückgegangen. Da wieder hat die deutsche Kanzlerin zusammen mit dem französischen Präsidenten lauter gute Noten gekriegt. Sie setzt sich für den Frieden ein. Ja, tut sie. Sie vermittelt in dem Konflikt. Ja, tut sie. Und das Ganze mit dem Ton, und das kann doch nichts Schlechtes sein, das ist doch was total Gutes, was Harmloses. Während die Amerikaner darüber nachdenken, ob sie die Ukraine aufrüsten und damit den Krieg schüren sollen, ist die deutsche Regierung bemüht, eben Frieden, ja, dem Frieden eine Chance zu geben, wie es dann so heißt. Das hat ja auch dazu geführt, ist ja auch einer der Gründe, warum die Opposition in Deutschland, die den Ukraine-Kurs verurteilt hat, jetzt mehr oder weniger verstummt, weil sie in der Vermittlungsbemühung der Kanzlerin, da sind sich eher wieder alle einig. Aber schauen wir uns mal an, was überhaupt ein Vermittler für ein Typ ist. Ja, diesen Bonus, der ist für einen Frieden, das ist was Harmloses. Muss man erst mal sagen, ein Vermittler ist gar nichts Harmloses. Ein Vermittler ist einer, der beansprucht in einem Krieg über den beiden verfeindeten Parteien zu stehen. Er beansprucht, die beiden Parteien zu kontrollieren, wenigstens sie auf Konditionen verpflichten zu können, unter denen sie sich miteinander irgendwie arrangieren. Und wenn es bloß vorläufig heißt, sie schießen einfach nicht mehr so viel. Sie beanspruchen, den Kriegsgegnern abverlangen zu können, dass sie die ihnen unerträgliche Macht ihres Gegners dulden. Insofern ist einer, der als Vermittler auftritt, das muss schon eine ziemliche Wuchtbrumme sein. Vermittler ist nichts Harmloses. Vermittler ist einer, der sagt, ich kriege einen Krieg in den Griff. Das heißt aber auch, ich kriege die beiden Kriegsparteien in den Griff. Was verlangen Sie der jeweiligen Seite ab? Der prorussischen Kriegspartei im Donbass. Was verlangt die Vermittlung der Kanzlerin und des französischen Präsidenten? Was verlangen die denen ab? Erstens, dass sie damit leben, dass sie überhaupt nicht als legitime Kriegspartei anerkannt werden. Die sind gar kein Verhandlungspartner. Die Bürgerkriegspartei im Donbass muss damit leben, dass sie als illegaler Aufstand gehandelt wird. Und es wird ihr abverlangt, dass sie die Arrondierung ihrer Rayons, also ihrer Verwaltungsbezirke, die noch lange nicht unter ihrer Kontrolle sind, und überhaupt die Abspaltung des ganzen ukrainischen Südens, in dem, wie man sogar in der FAZ liest, offenbar eine ganze Menge Sympathie für einen Anschluss an Russland existiert, bis ins weit westlich gelegene Odessa. Ihnen wird abverlangt, dass Sie auf diese Geschichte, auf diese Ziele verzichten, obwohl Sie durch die russische Rückendeckung militärisch offensichtlich die überlegene Seite sind. Dem russischen Verhandlungspartner, also mit denen reden Sie ja gar nicht, mit der prorussischen Separatistenseite, reden tun Sie mit dem russischen Außenminister. Dem russischen Verhandlungspartner verlangt die europäische Vermittlung ab, erstens dieselbe Selbstbeschränkung. Keine Erweiterung des Territoriums der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Keine weiteren Gebietserwerb, kein weiteres Erobern im Süden der Ukraine. Zweitens verlangen sie denen ab, und das finde ich ja ganz bedeutend, dass sie die Europäische Union und jetzt die beiden Vertreter der Europäischen Union als die Vormünder Kiews anerkennen. Ja? Die sitzen dort und verhandeln und sagen der russischen Seite, naja, wir sind jetzt die, die für die Ukraine sprechen. Und das hat schon die Seite Russen akzeptiert, den Gebietsgewinn der EU. Na, meinetwegen minus Luhansk und Donetsk, okay, minus dieser beiden Gebiete, aber abgesehen von denen, ist die Ukraine jetzt was, das ist jetzt im westlichen Einfluss. Das wird in den Verhandlungen ganz einfach den Russen abverlangt, das ist quasi die Unterstellung der Verhandlungen. Also den Zugewinn und umgekehrt den Verlust eines Partners, den sollen die Russen unterschreiben, wenn sie überhaupt, und übrigens den unterschreiben sie auch, wenn sie überhaupt in diese Verhandlungen gehen. Dem Kiewer Regime verlangt die EU auch eine Menge ab. Dem Kiewer Regime verlangt sie ab, dass es sich damit abfinden muss, dass es in seinem Staatsgebiet das Gewaltmonopol nicht ausübt. Und bis auf Weiteres auch nicht ausüben wird. Frage, wie können das die Vermittler? Woher haben sie die Macht, die Kriegsparteien so zu einer Selbstbeschränkung zu drängen? Naja, nehmen wir erstmal die Kiewer Partei. Dem Poroschenko und seinen Leuten sagen Merkel und Hollande ganz einfach: Wisst ihr eigentlich, wo euer Geld herkommt? Das ist ganz simpel. Wisst ihr eigentlich, dass wir alles hier bezahlen? Nicht bloß euren Krieg, sondern auch euer zivile Verwaltung und euren Staat. Ihr seid rundherum von uns abhängig, also bitte. Da merkt man schon, es ist auch da wieder die ökonomische Macht des Kredits, ohne die ein Staat wie die Ukraine eben auch nicht leben kann, mit dem man ihn auf die eigenen Ziele verpflichtet. Und weil die noch lange nicht der Meinung sind, dass sie bloß wegen dem Geld sich alles bieten lassen müssen, haben die Vermittler, muss man wirklich sagen, für ihren eigenes Mündel, also für ihren eigenen Schützling, eine gewaltige militärische Niederlage zugelassen. Eben das war diese Schlacht um die Baltseewe. Damit die einsehen, wenn sie sich nicht an die Auflagen des Westens halten oder jetzt die Auflagen der EU halten, dann stehen sie schutzlos da. Also die Schutzherren durchaus denen die Bereitschaft zum Arrangement mit ihrer eigenen Ohnmacht in ihrem eigenen Land. Tja. Beigebracht dadurch, dass sie mitten in den Verhandlungen um den Waffenstillstand und ohne die Verhandlungen an dieser Niederlage scheitern zu lassen, also ohne zu sagen, ja, wenn die Russen hier doch den Kessel von Debaltseve zumachen und doch dieses Gebiet aneignen, dann gibt es keinen Waffenstillstand. Ohne das scheitern zu lassen, haben sie die Sache zugelassen und damit ihren Schützlingen in Kiew gesagt, arrangiert euch gefälligst mit dem Kräfteverhältnis. Wenigstens vorerst. Gegenüber der russischen Seite, wie kann man denn die russische Atommacht dazu bringen, auf ihre eigenen Machtmittel, auf den Einsatz ihrer eigenen Machtmittel zu verzichten? Eindeutig, wie die Kanzlerin das gemacht hat. Sie droht mit der Eskalation des Krieges. Nicht in der Form, dass sie sagt, dann schießen wir, sondern in der Form, dass sie sagt, wenn ihr euch dieser Vermittlung nicht beugt, dann können wir, Deutschland und Frankreich, die Amerikaner, die Briten, die Polen, von einem radikalisierten Engagement in diesem Krieg nicht mehr abhalten. Das ist die Weise, wie man mit Eskalation droht. Und damit offenbar genug Eindruck macht, dass die Russen sich auf diesen Waffenstillstand, auf diese Selbstbeschränkung ihrer offensichtlich vor Ort gegebenen militärischen Überlegenheit einlassen. Um mal darauf hinzuweisen, ich habe vorhin über die EU geredet, ihre Gründung, ihre ganze Konstruktion beruht auf Waffen, aber nicht den eigenen. Von Deutschland aus gesehen, ist die ganze EU und die gewaltige Macht, die Deutschland nur durch ökonomische Instrumente, nur durch die kapitalistischen Reichtum zuwächst, eigentlich eine gewaltige Instrumentalisierung fremder Waffen. Das habe ich jetzt vorhin vergessen, ich hätte es eigentlich vorhin sagen wollen, als Abschluss von dem Abschnitt. Eine gewaltige Instrumentalisierung fremder Waffen, mir fällt es jetzt ein, weil die Verhandlungen mit Russland um den Waffenstillstand ja schon wieder eine Instrumentalisierung fremder Waffen ist. Eigentlich ist es die Instrumentalisierung der amerikanischen, britischen, polnischen Eskalationsbereitschaft für deutsche Vermittlungsmacht. Und man weiß, dass den Amerikanern das gar nicht recht ist. Denn, das ist jetzt der letzte... Ist es der letzte? Ja, mehr oder weniger.